Die nächste Generation. Meinungen, Wissenswertes und Gespräche für eine zukunftsfähige Welt. Die Sonne lacht und es liegt nahe, sich mit einem schönen Buch auf den Balkon, in den Garten oder vielleicht in den Park zu setzen. Und vielleicht fällt euch ja ein Buch in die Hand, das Der neunte Arm des Oktopus heißt. Und um dieses Buch soll es heute gehen. Ich habe es gelesen, eine kleine Kritik verfasst und die möchte ich euch heute berichten. Viel Spaß. Buchkritik. Der neunte Arm des Oktopus. Wer im Jahr 2020 und im Grunde jeden Tag seitdem eine bekannte deutsche Drogeriekette besucht hat, wird wohl mal Der neunte Arm des Oktopus gesehen haben. Ein Buch mit einem roten Oktopusarm auf dem Cover, das sich über 400.000 Mal verkaufen konnte und von besagter Drogeriekette prominenter beworben wurde als... Okay, ich kenne mich nicht mit Werbung aus. Jedenfalls war das Buch sehr präsent. Die Drogeriekette möchte ich gar nicht benennen, aber jedenfalls heißt ihr Gründer Dirk Rossmann und er hat einen Öko-Thriller geschrieben. Und nachdem ich im April 2021 über die Doku Seaspiracy schrieb, wir brauchen Nachhaltigkeitskommunikation, die viele Menschen emotional berührt und Aufmerksamkeit dort erzeugt, wo sie nicht eh schon vorhanden ist, möchte ich diese Aussage relativieren. Es gibt für alles eine Grenze. Ich bin davon überzeugt, dass Der neunte Arm des Oktopus ein wirklich schwieriges Werk ist. Nicht schwierig zu verstehen, ganz im Gegenteil. Die simple Sprache, zweiseitigen Kapitel und dünnen Charakterzeichnungen sollen niemanden überfordern. Der neunte Arm des Oktopus ist wirklich kein guter Thriller. Die erste und zweite Hälfte sind inhaltlich völlig inkonsistent. Dirk Rossmann baut immer wieder Passagen ein, die sich cool lesen sollen, aber nichts mit dem restlichen Stil des Buchs zu tun haben und sich bestenfalls als Experimente bezeichnen lassen. Schlimme Stilblüten sind keine Seltenheit. Zweimal heißt es über dieselbe Figur, er hätte nie gedacht, dass er einmal die Welt retten müsste. Meine Güte, ernsthaft. Die Charaktere sind absolute Abziehbilder. Der nerdige Koch, der über sich hinauswächst, der böse Waffenhändler mit schwerer Kindheit, das ärmliche Mädchen aus Indien, das nur Gutes tun will. Die Kapitel, die im Jahr 2100 spielen, sind aus billiger Science-Fiction zusammengeklaut, mit dem Essen aus Algen, Möbeln aus Sonnenblumen, Gehirnimplantaten und Haushaltsrobotern. Ich gebe gern zu, wenn die Handlung in der zweiten Hälfte des Buchs etwas in Fahrt kommt, will ich schon wissen, wie es ausgeht. Aber nichts bleibt hängen. Fastfood-Literatur aus der Hölle. Aber das wäre mir ja alles noch egal. 400.000 Verkäufe kann ich nicht nachvollziehen, aber es haben schon schlechtere Unterhaltungsprodukte ihre Zielgruppen gefunden. Ich bin offensichtlich nicht Teil dieser Zielgruppe. Nicht, weil mein Literaturgeschmack so ausgefeilt wäre. Vielmehr aufgrund des Inhalts des Buchs, der Story, wenn man hier davon sprechen möchte. Ein Beispiel. Das Buch beginnt mit der Metapher, dass die Geschichte der Erde sich in einem Jahr darstellen lässt und die Existenz der Menschheit lässt sich in diesem Jahr in wenigen Minuten abhandeln. Wir sind so klein und unbedeutend, was maßen wir uns eigentlich an? Schenken wir den Kritiken im Internet Glauben, ist das wirklich inspirierend für viele? Und ja, ich maße mir was an, aber ich habe diese auf den letzten Tropfen ausgelutschte Metapher für Satire gehalten. Denn wer beginnt ernsthaft so ein Buch noch mit diesem Bildnis? Es war keine Satire. Ich bin ja ein Verfechter davon, Menschen mit Populärkultur für ernste Themen zu gewinnen. Ich finde es okay, wenn Zac Efron in Down to Earth auf Netflix zeigt, dass er noch nie was von erneuerbaren Energien gehört hat. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass Der neunte Arm des Oktopus mehr Leid zufügt, als das Buch Gutes tut. Ich denke, Dirk Rossmann hatte eine gute Absicht, aber von den 12 weiteren Menschen, die gemäß der Danksagung am Buch mitgeschrieben haben, hat wirklich niemand gesagt, hey Dirk, ich glaube, da solltest du nochmal Wind drüber schauen lassen. Also, worum geht's? Im Hier und Jetzt taut der Permafrost. Das tut er tatsächlich. Aber anders als in der echten Welt findet Russland das voll scheiße und schließt sich, Mauschel, Mauschel, mit China und den USA zusammen, um etwas dagegen zu tun. Namentlich sitzen Xi Jinping, Wladimir Putin und ab 2025 Präsidentin der USA, Kamala Harris, in Hinterzimmern und hacken eine neue Weltordnung aus. Diese Weltordnung hat drei Teile. Teil 1. Die Abrüstung jeglichen nationalen Militärs und stattdessen die Einrichtung eines Weltmilitärs. Damit einhergehend die Einrichtung einer de facto Weltregierung, der G3, und der Druck auf alle Konfliktherde der Welt, die Füße stillzuhalten. Mali, Israel, Nordkorea, alle kuschen, es wird viel Geld frei, das für Klimaschutz genutzt werden kann. Smart. Dieser Schritt hat irgendwie nichts mit dem Klima zu tun, außer dass die G3 dadurch mehr Macht erhalten. Am Ende erhält Wladimir Putin den Friedensnobelpreis und wenn das nicht alles über die Story sagt, was man wissen muss, weiß ich auch nicht. Ein paar Geheimdienstler und Waffenhändler finden das alles nicht so friedensnobelpreiswürdig, Daraus entspinnt sich dann die dünne Politthriller-Geschichte, aber der will ich gar nicht so viel Zeit widmen. Teil 2. Klimaschutz. Die neue Weltregierung setzt sich also hin und beschließt viele Pläne für radikalen Klimaschutz. Wer von den anderen Ländern dabei nicht mitmachen möchte, ist kein Freund mehr und bekommt das finanziell und, Spoiler, später auch militärisch zu spüren. Hier könnte das Buch ganz spannend sein. Angesichts der enormen Herausforderungen namens Klimawandel ist der Gedanke nicht ganz neu, dass eine stark durchgreifende Ökodiktatur vielleicht mehr schaffen würde als die träge, überwiegend demokratische Weltpolitik. Klar, moralisch höchst fragwürdig, aber in diesem Spannungsfeld hätte Dirk Osman eine Auseinandersetzung mit der Frage nach sinnvollen und nicht so sinnvollen Klimaschutzmaßnahmen ansetzen können und wie sich diese mit unserem liberalen Verständnis von Selbstbestimmung, Freiheit und Gerechtigkeit vertragen. Tut er nicht. Was mich an diesem Teil des Buchs so fuchsig macht, ist, wie unverantwortlich alles in einen Topf geworfen wird. Ich habe mal alle Klimaschutzmaßnahmen aufgelistet, die Kamala Harris bei ihrem Amtsantritt im Buch verkündet und sie nach ihrer Sinnhaftigkeit bewertet. Sinnhaftigkeit heißt nicht nur, ob sie Klimaschutz voranbringen, das tun sie alle, sondern auch, ob sie in irgendeiner Form sozial verträglich sind. Also, Maßnahme. Importverbot für Fleisch aus den Tropen. Eher sinnvoll. Sondersteuer auf Fleisch mit Ausgleich auf andere Lebensmittel. Eher sinnvoll. Bezugsscheine für Fleisch. Nicht sinnvoll. Verbot für Verbrenner ohne Ausbau der E-Mobilität. Nicht sinnvoll. Nicht erwähnt, der Ausbau der Erneuerbaren. Ernsthaft? Nicht sinnvoll. Ein Verbot von Klimaanlagen ab 25 Grad, außer für Pflegeeinrichtungen. Nicht sinnvoll. Eine Abwrackprämie für ineffiziente Elektrogeräte. Sinnvoll. Ein Sofortprogramm für die Sanierung von Gebäuden. Sinnvoll. 50% Reduktion von Flügen ohne Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Nicht sinnvoll. Ein Innovationsboost für grüne Technologien und deren Zulassung. Eher sinnvoll. Und eine Aufforstung ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung der Wälder. Nicht sinnvoll. Seht ihr, was ich meine? Wären alle Maßnahmen offensichtlicher Schwachsinn, könnte man sich wenigstens an der Idiotie der G3 laben und sehen, wo die Reise der Ökodiktatur hingeht. Wären alle Maßnahmen super sinnvoll, hätte man den angesprochenen spannenden Konflikt zwischen Freiheit und Klimaschutz. Da Dirk Osman aber alles zusammenwirft, steht man völlig ratlos da. Was will uns der Autor sagen? Ist er für die G3 oder dagegen? Das indische Mädchen in der ersten Buchhälfte kann kein Schulprojekt durchführen, weil die G3 die Fördermittel blockiert. Armes Mädchen, böse G3. Der Waffenhändler kann kein Geld mehr verdienen, weil die G3 abrüstet. Haha, du Idiot, gute G3. Das Buch schließt quasi mit der Metapher, dass ein KI-gesteuerter neunter Arm, der an einen Oktopus geheftet wird, vorher als Metapher für die G3 eingeführt, vom Oktopus zerfetzt wird, denn, Zitat, die Natur will nicht immer und überall reguliert verbessert werden. Fazit, die Natur regelt sich schon von selbst, Klimawandel ist natürlich? Hä? Vielleicht denkt ihr jetzt, Christopher, chill mal. Es ist ein spannendes Was-wäre-wenn und der Autor bezieht bewusst keine Stellung. Oder beleuchtet verschiedene Seiten, damit die Leser und Leserinnen sich ihre eigenen Gedanken machen und Meinungen bilden. Das Buch führt all das aber so plump ein, dass ich Dirk Osman am Tisch sitzen sehe, wie er sich denkt, ich habe keine Antworten, aber ich tue einfach so, als wäre das der Clou. Haha, ich Genie. Keine Antworten zu haben ist okay, aber dann wirf doch bitte nicht mit so halbgaren, pseudo-cleveren Perspektivwechseln um dich. Was mich aber am meisten ärgert, ist Teil 3. Der Stammtisch-Nonsens. Dirk Osman hat 1991 die deutsche Stiftung Weltbevölkerung mitgegründet. Die Stiftung möchte insbesondere in Afrika jungen Menschen bei einer nachhaltigeren, selbstbestimmten Familienplanung helfen und damit zu einer gesunden Bevölkerungsentwicklung beitragen und finanziert dafür Programme zur Aufklärung, Familienplanung und Gesundheit. Wenn zwei deutsche Männer eine Stiftung gründen, die vor allem in Afrika für weniger Kinder sorgen soll, dann hat das immer einen Beigeschmack, aber auf den ersten Blick scheint diese Stiftung ganz sinnvolle Arbeit zu leisten. Dirk Osman liegt das Thema anscheinend am Herzen. So sehr, dass es die dritte Säule des G3-Masterplans im Buch darstellt, aber auf andere Weise. China, Russland und die USA machen nämlich Druck auf die Welt, insbesondere auf Länder wie Ägypten, Nigeria, Indien, nicht mehr so viele neue Menschen zu erzeugen. Denen geht es doch so schlecht. In einer Quasi-Erpressung sollen diese Länder sich ein Vorbild an China nehmen und eine Ein-Kind-Politik umsetzen. Sofort. In unserer echten Welt hat die Ein-Kind-Politik für so viele soziale Probleme gesorgt, dass China sie mittlerweile wieder abgeschafft hat. In der neunte Arm des Oktopus ist sie aber eine klasse Idee. Kamala Harris stellt diese Maßnahme bei ihrer Amtseinführung vor, anstatt dasselbe Geld, das die Länder als Gegenleistung erhalten, in zum Beispiel Bildungsprojekte und wirtschaftlichen Wohlstand zu investieren. Das sind nämlich Dinge, die tatsächlich für kleinere Familien sorgen und die zur Folge haben werden, dass wir in der echten Welt im Laufe des 21. Jahrhunderts ein Maximum und dann voraussichtlich einen Rückgang der Weltbevölkerung erleben werden. Allerdings nicht, weil Kinder verboten werden, sondern weil durch steigende Gesundheit, mehr Aufstiegschancen und finanzielle Sicherheit ganz automatisch weniger Kinder gezeugt werden. Eine oppressive Zwangsschrumpfung vorzuschlagen, könnte man als offensichtlich böse Maßnahme der G3 verstehen. In dem Brei aus Klimaschutzmaßnahmen und angesichts der Grossmanns realer Arbeit habe ich allerdings wirklich keine Ahnung, ob er hier dem Stammtischgenöle von den Chinesen und Indern, die einfach mal weniger Kinder kriegen sollen, den Spiegel vorhalten möchte, oder ob er endlich mal etwas freidrehen kann. In jedem Fall denke ich, dass es gefährlich ist, so eine Maßnahme als zentrale Säule einer effektiven Klimapolitik einzuführen, ohne sich eine Sekunde mit den sozialen Folgen dessen auseinanderzusetzen. Und nebenbei die neue Weltregierung im Roman nicht mal neue Windkraftanlagen bauen zu lassen. Der neunte Arm des Oktopus wäre gern ein smarter, provokativer Zukunftsentwurf / Breed-Thriller / Weckruf für Klimaschutz. Leider ist er nichts davon. Nicht wenige der mindestens 400.000 Leser und Leserinnen werden vielleicht die Dringlichkeit effektiven Klimaschutzes aus dem Buch mitnehmen, aber vermutlich genauso viele werden die falschen Schlüsse ziehen. Daran sind sie nicht selbst schuld. Wer möchte, kann sich gegen Gebühr 3 Seiten höchstpersönlich von mir formulierte handschriftliche Notizen zum Buch anfordern lassen, was zu empfehlen ist, falls man noch Bedarf an in Großbuchstaben geschriebenen Was zur Hölle Zeilen hat. Ihr könnt das aber auch lassen. Ich werfe die Notizen und das Buch weg, ihr lest was anderes und holt euch eine Pizza. Ist doch alles viel zu schade, um sich davon den Tag versauen zu lassen. Cheerio und bis zum nächsten Mal beim literarischen Quartett. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr dieses Format abonniert, weiterempfehlt und Feedback gebt. Das macht ihr am besten als Kommentar unter diesem Eintrag auf dienächstegeneration.home.blog. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.